Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Jeden Tag und jede Nacht im Radio und immer als Podcast. Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Sylvester Stallone wird 80. Sylvester Stallone, 80 Jahre alt und ein Mann, der damit dieselbe Generation ist wie der US-Präsident. Aber es gibt noch deutlich mehr, was die beiden verbindet, außer der Generation. Und das genau interessiert uns in dieser Sendung. Dann besuchen wir ein Filmfestival, das gerade Jubiläum feiert und viel durchgemacht hat. Uns interessieren Provisorien in der Kulturwelt, die deutlich länger halten als geplant. Und gleich fragen wir, wie die Bundesregierung aufarbeiten will, was denn Sinti und Roma in diesem Land nach 45 angetan wurde. 500.000 Opfer sind zu beklagen. 500.000. Der NS-Staat hat Sinti und Roma verfolgt, vernichtet, getötet, vertrieben. An sie wird erinnert, aber noch nicht so lange. Das ist der eine Teil der Geschichte. Der andere ist das, was nach 1945 passierte. Die Diskriminierung ging weiter, wenn auch in deutlich anderer Form. Aber sie war Alltag in Ost und in West. Und es gibt sie bis heute. Dagegen anzugehen, dazu gibt es seit 4 Jahren einen Antiziganismusbeauftragten der Bundesregierung. Aktuell heißt er Michael Brandt, ist CDU-Bundestagsabgeordneter. Und er wird nun ein weiteres Mittel in der Hand haben, um gegen Ausgrenzung gegen Sinti und Roma vorzugehen. Eine historische Kommission, die nämlich aufarbeiten soll, welches Unrecht an Sinti und Roma in der Bundesrepublik, aber auch in der DDR nach 1945 begangen wurde. Diese Kommission soll es geben. Heute ist es beschlossen worden von der Bundesregierung, übrigens vom Bundestag noch gefordert in der alten Legislaturperiode. Nun also wird diese Kommission Wirklichkeit. Wollen wir mehr darüber erfahren? Mit Michael Brandt im Gespräch. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Was genau soll diese Kommission erreichen?
Aufarbeitung und Erinnerung helfen, gegen immer noch vorhandene Vorurteile und können auch Wege aufzeigen im gemeinsamen Kampf gegen strukturelle Diskriminierung. Und ich denke, dass diese Kommission, die lange überfällig ist, auch eine echte Chance ist. Weil die Frage der Minderheiten ist keine Frage der Minderheiten allein, sondern sie ist eine Frage von uns allen. Und am Ende richtig angepackt, kann sie dazu beitragen, unseren demokratischen Rechtsstaat auch stärker zu machen.
Am Ende soll es ja auch ganz praktische Empfehlungen aus der Kommission für die Politik geben, dass die dann entsprechend aktiv wird. Was erhoffen Sie sich da?
Also der Kabinettsbeschluss ist ein wirklicher Meilenstein. Das ist, man kann das sagen, was Historisches, hat auch lange gebraucht, aus meiner Sicht viel zu lange. Aber das ist ein neues Kapitel, was aufgeschlagen wird, was die Betroffenen auch immer über Jahrzehnte eingefordert haben und man es eben nicht getan hat. Das wird auch zu Konflikten führen, weil natürlich Diskriminierung auf verschiedenen Ebenen stattgefunden hat und stattfindet auf Ebene von Bund, Land und Kommunen. Und ich glaube, ich werde das Ergebnis nicht vorwegnehmen, weil ich derjenige bin nach diesem Kabinettsbeschluss, der die Kommission einsetzen wird, und insofern soll sie unabhängig arbeiten. Aber ich habe natürlich auch eine ungefähre Vorstellung, weil wir über die Themen ja auch tagtäglich sprechen. Es geht nicht um ein allgemeines Lamento, sondern um gezielte Themen, zum Beispiel Diskriminierungen, die stattgefunden haben im Bereich Wohnung, im Bereich Verwaltung, im Bereich Justiz oder eben auch in der Schule und der Bildung. Und da gibt es Kontinuitäten, die von damals bis heute in unterschiedlichen Varianten existieren, zum Beispiel nach dem Krieg. Das muss man wirklich so sagen. Ich habe mir das letzte Woche in Mainz angeschaut, wie Leute ja de facto in Ghettos untergebracht wurden und selbst sich darum kümmern mussten, Holzbuden aufzustellen ohne Boden. Und das ist dann irgendwie verfestigt worden in 70er, 80er Jahren mit Wohnblöcken, die man daneben gestellt hat, und sich dann wundert, dass diese Ghettoisierung eben auch negative Effekte hat. Und zu überlegen, wie kann man diese Dinge überwinden, oder im Bildungsbereich, im Übrigen die Minderheiten werden heute wieder sehr gezielt ins Visier genommen, ob es Juden sind, ob es Sinti und Roma sind, auf dem Schulhof oder auch, man darf nicht pauschal werden, aber auch Lehrpersonal, das zeigen uns die Zahlen an Fällen, die dokumentiert worden sind, auch das ist ein zunehmendes Problem und insofern muss man sich die Themen einzeln vornehmen, aber ich will natürlich der Arbeit nicht vorgreifen, sondern es ist wichtig, dass dieser Aufschlag jetzt gemacht wird und dass man hinschaut, denn ehrlicherweise muss man sagen, die Lage der Sinti und Roma wird bei uns oft sehr schwarz und sehr weiß diskutiert oder berichtet oder ignoriert. Ich stelle immer wieder fest als Beauftragter, es gibt gezielte ins Visier nehmen von Minderheiten, es gibt aber auch viel Unkenntnis. Zum Beispiel, dass es überhaupt den Völkermord an den Sinti und Roma gab. Über 500.000 Frauen und Männern sind ermordet worden und gegen die Aufarbeitung hat man sich lange gewehrt. Und ich glaube, das ist auch eine Gerechtigkeit, die notwendig ist nach hinten, aber eben auch nach vorne, welche Schlussfolgerungen wir rausziehen. Und es gab ungefähr, ich habe das gesagt, 500.000 Ermordete und die Überlebenden wurden zum Teil nach diesem Krieg wie Dreck behandelt von den gleichen Leuten und es ist ein Mantel des Schweigens darüber gehüllt worden.
Wie ist das zu erklären, dass gerade diese Opfergruppe, die ja unter Nazi-Zeiten so heftig verfolgt worden ist, Sie haben es erwähnt, 500.000 Opfer, daran wird ja auch erinnert, es gibt ein Denkmal, es gibt ja auch Wiedergutmachungen, aber dass gerade diese Opfergruppe weiter diskriminiert worden ist, dass es so eine missachtete Opfergruppe ist, so eine missachtete Minderheit in diesem Land?
Also ich höre sehr oft von den Betroffenen aus der Minderheit, ob ältere Semester oder jüngere, dass man sich als die Opfergruppe fühlt, die das fünfte Rad am Wagen ist. Und das muss man einfach ernst nehmen. Die Punkte, die Sie eben berichtet haben, sind genau so. Es war eine sehr späte Anerkennung, 1982. Es gab dann deutlich später, Jahrzehnte später, das Denkmal hier in der Mitte Berlins, das an die ermordeten Sinti und Europa, an diesen Völkermord erinnert. Aber alles ist nicht von alleine gekommen, sondern es kam immer aus der Minderheit. Wir hatten 1980 in Dachau im ehemaligen KZ Romani Rose und engagierte Bürgerrechtler, die in Hungerstreik getreten sind. Also es ist immer mit Widerstand passiert. Auch diese Aufarbeitungskommission 80 Jahre später liegt auch daran, dass die Minderheit nie aufgegeben hat, auf ihre Themen hinzuweisen. Und ich will auf eins hinweisen als jemand aus der Mehrheitsgesellschaft. Man muss endlich auch mal die großartigen Beiträge von Sinti und Roma zu unserer Gesellschaft in den Mittelpunkt rücken. Kaum einer redet darüber und auch über diese Diskriminierung dieser Gruppe nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Es gibt auch Probleme, wie überall. Aber interessanterweise, wenn zum Beispiel über das Thema Schrottimmobilien gesprochen wird, dann geht es fast ausschließlich um Roma, die aus Rumänien, so wird das dann geframed, es gibt auch Probleme und ich denke, man darf die nicht zur Seite schieben. Aber was dann sehr oft passiert, und das ist das Fatale, dass eine ganze Minderheit verbal in die Tonne geklopft wird, das führt dazu, dass diese Minderheit im Gegensatz zu anderen sich oftmals überhaupt nicht traut, sich zu bekennen. Ich treffe junge Sinti oder Roma, die nicht sagen, dass sie erfolgreich sind im Leben, dass sie ein Studium absolviert haben und heute erfolgreiche Unternehmer sind, weil sie erlebt haben, wenn sie sich zu ihren Wurzeln bekennen, die seit über Jahrhunderten auch in unserem Land zu Hause sind, die Deutsche sind, dass sie sich nicht bekennen. Und das sagt auch was aus, dass wir in diesem Prozess nicht wirklich vorangekommen sind. Und das ist auch ein Appell an die Mehrheitsgesellschaft, sehr genau hinzuschauen, die Roma und die Sinti zu unterstützen, die guter Teil unserer Gesellschaft sind. Und insofern ist das eine Erklärung dafür, warum sich diese Minderheit auch manchmal anders verhält, weil sie Diskriminierungserfahrungen seit langer Zeit hat.
Das heißt, es gibt auch in Teilen der Sinti- und Roma-Community so eine Art Distanzierung, Selbstisolierung gegenüber der Mehrheitsgesellschaft?
Also das ist wirklich ein Phänomen, das andere Minderheiten aus Siebenbürgen oder anderen Teilen so nicht haben. Und das liegt an dieser wirklichen Erfahrung. Und man bekommt das ja auch geschildert durch Biografien. Auch das ist ja sozusagen belegt und man kann es an allen Ecken und Enden erfahren. Ich selbst als Beauftragter unterstütze Projekte, die sozusagen gerade die junge Generation unterstützen, auch die Sichtbarkeit erhöhen. Wir reden eigentlich über die Sinti und Roma nur, wenn es Probleme gibt. Und das ist wirklich ein Ausschnitt, ein kleiner Ausschnitt und den großen Teil sieht man nicht. Und es gibt berühmte Namen oder weniger berühmte Namen, die ihr ganzes Leben gescheut haben, öffentlich sich zu ihren Wurzeln zu bekennen. Und ich glaube, das weiß ich durch nun wirklich viele Treffen von vielen Sinti und Roma, die ein ganz normaler Teil und ein positiver Teil dieser Gesellschaft sind, sich aber nicht trauen, den Kopf aus der Deckung zu gehen, weil sie wissen, das bekommt mir nicht gut, sondern ich werde mit Stereotypen, mit Vorurteilen, mit Diskriminierung belegt. Und deswegen, glaube ich, steckt auch eine Riesenchance in dieser Aufarbeitungskommission. Es soll wissenschaftliche Untersuchungen geben, es werden Archive durchforscht, es werden auch Nachkommen der Diskriminierten eingeladen werden, miteinander ins Gespräch zu kommen, weil ich glaube, wir müssen einfach uns verbessern. Und es gibt im Übrigen auch positive Beispiele. Das BKA hat einen Wertebeauftragten berufen vor einigen Jahren. Wir unterstützen Schulung, zum Beispiel in der Polizei. Da geht es um Augenhöhe. Was können wir voneinander lernen? Wo sind Diskriminierungsfallen? Wo sind auch tatsächliche Probleme da? Und ich glaube, das ist der richtige Weg. Es gibt auch eine Bund-Länder-Kommission, die gibt es noch nicht ganz lang. Ist auch alles Ergebnis dieser damaligen Seehofer-Kommission, als Horst Seehofer Bundesinnenminister gewesen ist. Und der Bundestag hat sich einige von diesen Forderungen zu eigen gemacht, dass wir sehr genau strukturell gucken. Ich glaube, das ist eine große Chance und ein Beitrag, Diskriminierung und Stereotypen auch entgegenzutreten. Und insofern bin ich sehr hoffnungsfroh. Aber es wird auch Konfliktlinien geben, weil Aufarbeitung ohne Konflikt, die kann es gar nicht geben. Und ich verstehe jeden, der sagt, es geht um Gerechtigkeit und damit natürlich auch einen Beitrag, dass wir in unserer Gesellschaft uns am Ende stärker machen, weil hinzuschauen, gut mit Minderheiten umzugehen, ist keine Schwäche, sondern sie ist eine Stärke.
Weil Sie gesagt haben, Konfliktlinien, also Sie haben ja zum einen gesagt, es braucht einen gesellschaftlichen Wandel, einen kulturellen Wandel, auch in der Mehrheitsgesellschaft im Verhältnis zu Sinti und Roma, auch ein höheres Bewusstsein für die lange Diskriminierungsgeschichte. Andererseits könnten auch Fragen aufkommen am Ende der Arbeit dieser Kommission von Wiedergutmachung, von Entschädigung, von vielleicht ganz neuen Projekten, die dann auch wieder Geld kosten werden, die Strukturen nach sich ziehen werden. Also könnte da mehr kommen als nur eine historische Analyse?
Also was da kommen wird, wird sich am Ende zeigen in den Empfehlungen. Und es ist eine unabhängige Kommission. Wer schon alles scheut, was dort an Diskussionen da ist, der darf keine Aufarbeitungskommission starten. Die Kommission ist für mich ein Beleg dafür, dass unser Rechtsstaat sich der Verantwortung bewusst bleibt und dass er mit Aufarbeitung und Erinnerung auch Signale und auch Entscheidungen nach vorne entscheiden will. Und insofern bin ich froh, dass die komplette Bundesregierung heute in ihrer Sitzung im Kabinett entschieden hat, diese Aufarbeitungskommission auf den Weg zu bringen. Und jetzt soll die mal arbeiten. Und ich bin eigentlich sehr positiv, dass daraus auch was Gutes entstehen kann.
Ein abschließendes Wort an Michael Brandt, weil wenn man genau hinschaut, ist das ja eine Kommission, die nicht nur die Diskriminierung von Sinti und Roma im Westen des Landes, also in der Bundesrepublik, im demokratischen Teil aufarbeitet, sondern auch dort, wo man es vielleicht noch sehr viel mehr vermutet, würde, nämlich in der DDR, im nichtdemokratischen Teil des Landes während der Teilung nach 1945. Wo sehen Sie da die entscheidenden Unterschiede?
Also Sie sehen, wir haben uns Gedanken gemacht, weil nach 1945 ist nur ein Teil, wenn man sagen wird, in der Bundesrepublik Deutschland. Ich bin selbst sehr gespannt. Ich will der Kommission nicht vorgreifen. Es gibt gar nicht so viele Forscher in diesem Bereich, was die DDR anbetrifft. Aber auch dort haben wir sehr genau geschaut, welche Experten gibt es, wer bringt Expertise mit, um vielleicht auch Stellen, die heute noch unbeleuchtet sind, zu beleuchten. Und deswegen bin auch ich als derjenige, der die Kommission einsetzen wird, gespannt über die Ergebnisse und was zum Vorschein kommt. Denn wir wissen heute auch noch nicht alles.
Wir sind sehr gespannt, was dabei rauskommt und sind auch gespannt, wie weit und wie tief die Kommission gehen wird in ihrer Arbeit. Jetzt ist sie erstmal eingesetzt worden durch einen Beschluss des Bundeskabinetts heute. Der Antiziganismusbeauftragte der Bundesregierung ist Michael Brandt von der CDU. Also diese Kommission zur Aufarbeitung des Unrechts an Sinti und Roma in West- und in Ostdeutschland nach 45. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ich danke fürs Interesse.
So, und jetzt ist Zeit für den vermutlich erfolgreichsten Actiondarsteller der Filmgeschichte. Ja, Arnold Schwarzenegger ist natürlich auch ein erfolgreicher Actiondarsteller der Filmgeschichte, aber er ist nicht 80 wie jetzt tatsächlich Sylvester Stallone. Ein Mann, der runden Geburtstag feiert und natürlich amerikanische Filmgeschichte geschrieben hat. Musik aus Rocky Balboa, dieser Außenseiter-Boxer aus Philadelphia, der gegen einen Weltmeister kämpft. Legendäres Kino, geprägt und ja, miterfunden auch von Sylvester Stallone, der jetzt 80 Jahre alt wird. Ein Mann, der natürlich für das amerikanische Actionkino steht wie kein zweiter. Ein Mann, der aber auch eine bemerkenswerte Biografie hinlegt und der auch eine gewisse politische Rolle spielt, die ihn in die Nähe von Donald Trump, von der MAGA-Bewegung gebracht hat. Über all das wollen wir reden mit Antje Sieb in Los Angeles. Schönen guten Abend nach L.A.
Hallo.
Also, wenn man sich das so anschaut, Sylvester Stallone und Rocky Balboa, Rambo war die andere große Rolle, aber Rocky natürlich, dieser Außenseiter-Boxer, der sich eben wirklich durchkämpft mit Standhaftigkeit, mit Widerstandskraft und irgendwie so weit kommt, wie es nur irgend geht. Das ist, glaube ich, irgendwie die Rolle, von der dieser Sylvester Stallone nie weggekommen ist, oder?
Ja, genau. Ich meine, das war ja sein Durchbruch. Er hatte ja vorher nur mal kleine Rollen. Er hat das Drehbuch selber geschrieben und wollte diese Rolle dann eben auch unbedingt selber spielen. Diese Rolle des Underdog-Boxers, der es eben nach oben schafft. Und er hat dafür auch lukrative Angebote für das Drehbuch im Prinzip abgelehnt und hat ja am Ende dann auch Recht behalten, weil der Film ein Riesenerfolg geworden ist. Er hat Oscars gekriegt, wenn auch keinen davon für Stallone selbst. Es gibt mittlerweile Rocky 1 bis 5, dann kam noch Rocky Balboa dazu. Die drei Creed-Filme sind Spin-offs, auch wenn Sylvester Stallone im dritten selber nicht mehr mitgespielt hat. Und ein angekündigter Film über Stallones Karrierebeginn, der soll dann auch den Titel tragen, I Play Rocky, also ich spiele Rocky. Rocky begleitet ihn einfach weiter durch sein Leben.
Irgendwie verbindet man es auch mit seiner Biografie. Der hat es ja auch, ich sag mal, als junger Mann auch nicht einfach gehabt, musste sich tatsächlich durchboxen, im wahrsten Sinne des Wortes, nach oben kämpfen. Ist es das, was viele Amerikaner auch faszinierend, dass das so eine authentische Geschichte ist, die auch mit ihm selbst, mit diesem Sylvester Stallone, mit diesem Schauspieler zu tun hat?
Bestimmt, das fasziniert bestimmt viele daran und wahrscheinlich konnte er auch deswegen diese Geschichte vielleicht auch so gut erzählen, wie er es getan hat.
Und wenn man ihn anschaut, wo er heute nun steht, dieses Sylvester Stallone, ich habe es ja schon angesprochen tatsächlich, jemand, der ja auch sich politisch engagiert und zwar als einer der ganz wenigen Größen in Hollywood, die sich für Donald Trump und die MAGA-Bewegung aussprechen. Wie ist das zu erklären?
Ja, er hat sich politisch lange eigentlich ein bisschen bedeckt gehalten, auch wenn er schon eher als konservativ galt. Er hat aber zum Teil auch Ansichten, die da gar nicht so reinpassen. Er ist zum Beispiel ein Verfechter von Waffenkontrolle, zum Beispiel auch trotz seiner Actionrollen. Aber nach der Wahl 2024 hat er eben Donald Trump bei einer Veranstaltung in Mar-a-Lago unter anderem als den zweiten George Washington präsentiert, die eben das Leben der Menschen verändern würde. Washington war ja der erste Präsident der USA. Und er hat ihn eben auch mit seiner Filmfigur Rocky verglichen, als jemand, der sich durchboxt. Also möglicherweise sieht er da auch irgendwelche Parallelen vielleicht zu ihm zu sich selbst. Trump hat ihm dann auch einen Preis des Kennedy Centers verliehen und ihn zu einem seiner Botschafter in Hollywood ernannt. Aber seither ist es tatsächlich auch wieder ein bisschen ruhiger geworden darum.
Aber gibt es eine Erklärung dafür? Ist es genau auch dieser Kampfsport, der ihn vielleicht mit Donald Trump auch verbindet, der mit seinem Ultimate Fight Championship hatte er direkt vor dem Weißen Haus da zelebrieren lassen? Ist es so etwas, so dieses sich durchkämpfen, nach oben kämpfen, auch ohne große Worte zu machen, sondern eben wirklich mit dem Körper zu sprechen?
Das ist natürlich was, was er auch selber erwähnt hat, eben der Vergleich mit Rocky, dieses Durchboxen gegen Widerstände, was er ja selber auch tun musste in seinem Leben. Also das könnte natürlich eine mögliche Erklärung sein. Und wie gesagt, konservative Ansichten hatte er durchaus auch früher schon mal, aber er hat sich eigentlich davor immer so ein bisschen, wollte er sich nicht so gerne politisch positionieren, auch häufig.
Gibt es noch andere neben Sylvester Stallone? Man schaut ja, man muss schon genau hinschauen, um wirklich Größen zu finden, gerade in Hollywood, die sich für die MAGA-Bewegung, für Donald Trump einsetzen. Ist er da weitestgehend allein auf weiter Flur?
Nein, allein ist er tatsächlich nicht. Das sind schon auch ein paar mehr geworden, so jemand wie Dennis Quaid oder Roseanne Barr. Und es ist ja auch so, dass Trump selber drei Hollywood-Schauspieler, die ihn unterstützt haben, offiziell zu seinen Botschaftern in Hollywood erklärt hat, die den Laden da wieder in Ordnung bringen sollen. Das waren außer Stallone noch Mel Gibson und John Voight. Man hat davon jetzt allerdings auch nicht mehr so viel gehört, muss man sagen. Und zumindest mit Gibson war das auch nicht abgesprochen. Das hat zumindest Gibson direkt danach gesagt, dass er davon bisher auch noch nichts wusste, bevor er das dann gelesen hat. Und es ist auch so, dass Hollywood nach wie vor dieselben Probleme hat, die es vorher schon hatte. Dazu gehört, dass eben Kalifornien ein teures Pflaster ist, dass viele Produktionen abwandern und dort drehen, wo es billiger ist in anderen Bundesstaaten oder vielleicht auch ganz anderswo auf der Welt. Und dagegen jetzt was zu tun, zum Beispiel mit Steuervorteilen, das ist tatsächlich politisch wenig umstritten. Also da sind Demokraten und Republikaner dafür und Schauspieler engagieren sich auch dafür. Man hört in dem Zusammenhang allerdings auch häufiger andere Namen als jetzt die dieser drei offiziellen Botschafter, was wirklich drei bekannte Leute sind, die sich eben auch mit Trump in Verbindung gebracht haben.
Nun ist Sylvester Stallone 80 geworden. Welchen Einfluss hat er eigentlich noch, ich sag mal, auch für die amerikanische Kultur, für die amerikanische Gesellschaft? Also ist er immer noch so eine wichtige zentrale Figur oder wird er als jemand angesehen, der aus einer anderen Zeit kommt?
Also er ist schon immer noch aktiv, er macht immer noch Filme, er ist zum Teil auch jetzt mit Serien erfolgreich, wie viele Stars ja. Zum Beispiel Tulsa King, das geht jetzt in die vierte Staffel, da spielt er einen alternden Mafia-Boss. Also ist jetzt da im Fernsehen durchaus noch präsent. Aber es ist natürlich ein bisschen sowieso die Frage, wie viel bringt die Meinung, die politische Meinung von Stars? Das weiß man sowieso nicht so genau. Also die Demokraten hatten in Hollywood in den letzten Jahren eigentlich mehr Unterstützer. Das hat ihnen nicht immer so viel gebracht. Und ob die Leute tatsächlich politischen Rat von Schauspielern, von Menschen mit sehr viel Geld haben wollen, das ist alles andere als sicher, wenn man das mal wissenschaftlich anguckt. Also und auch jetzt bei den letzten Wahlen könnte man natürlich vermuten, dass da Influencer mit jüngerem Publikum wahrscheinlich doch um einiges wichtiger gewesen sein könnten.
80 ist jedenfalls er geworden, dieser Sylvester Stallone, Antje Sieb in Los Angeles, live in Los Angeles über ja den vermutlich wohl erfolgreichsten Actiondarsteller der US-Geschichte. Ich danke Ihnen sehr. Bleiben wir einfach noch beim Kino und bleiben auch bei großen Stars, die sich ja gerne auch in europäischen Festivals tummeln und zeigen. Das erleben wir zum Beispiel in Cannes, wo ja auch viele US-Stars immer wieder auftauchen. Und vielleicht, schauen wir doch einfach mal, auch bei so einem A-Festival, aber einem recht kleinen, in Karlovy Vary, also in Karlsbad in Tschechien, nicht weit von der deutschen Grenze, vor 80 Jahren gegründet. Im Moment findet es gerade wieder statt, das Filmfestival von Karlovy Vary. Und darüber wollen wir reden mit unserem Filmkritiker Jörg Taschmann, der regelmäßig dort ist. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend, Vladimir.
Reden wir kurz über Stars. Ob Sylvester Stallone da war, müssen wir vielleicht noch offen lassen. Aber wie kommt es, dass so ein kleiner Ort wie Karlovy Vary, wie Karlsbad, immer wieder große Namen anzieht?
Also ich habe das mal schnell recherchiert. 2016 war Stallone fast nach Karlsbad gekommen. Es gab wirklich Verhandlungen mit ihm. Die tschechische Boulevardzeitung Bless berichtete damals darüber, dass man sich halt nicht mit ihm einigen konnte. Das ist ja auch mal nicht so einfach, Stars zu bekommen. Und dafür hatte man dann Willem Dafoe geholt, der immerhin durch Platoon auch als eine Art Actionstar verkauft werden konnte. Und Karlovy Vary ist eines der ältesten Festivals überhaupt, im gleichen Jahr wie Cannes gegründet, nämlich 1946, also vor genau 80 Jahren. Aber nun gibt es dieses Kuriosum, dass es ein Jubiläumsfestival ist in diesem Jahr, nämlich das 60. Warum 60 und nicht 80? Ganz einfach. Zur Zeit des Kalten Krieges durfte es nicht zwei A-Festivals in Osteuropa geben und so musste dieses Festival zwischen 58 und 1994 immer mit Moskau alternieren und ist erst seit 1995, also seit 31 Jahren, dann jedes Jahr stattfindend. Und es ist das größte Kulturereignis in Tschechien. Das ist kein kleines Festival. Allein der große Saal, fast 1200 Leute. Und wenn man da Filme sieht, das macht einfach wahnsinnigen Spaß, weil es ist auch ein großes Publikumsfestival. Und wenn wir von Stars reden, da kamen eben seit 1995 Leute wie Robert De Niro, Michael Douglas, Woody Harrelson. Ich habe da damals die 17-jährige Keira Knightley gesehen, als sie mit Kick It Like Beckham da war. Also Stars hat dieses Festival jede Menge.
Das ist ja beruhigend. Sylvester Stallone war also nicht da, er war kurz davor zu kommen. Das konnten wir schon mal erklären. Willem Dafoe war da, Sie haben andere erwähnt. Also die Stars zieht es offenbar dorthin. Darüber haben Sie ja auch mit dem Festivalleiter gesprochen, ne?
Ganz genau. Also der größte Star, der diesem Jahr da war, das war Dustin Hoffman vor zwei Tagen. Aber auch Harvey Keitel war gestern Abend zum Beispiel da. Und dazu sagt der künstlerische Leiter des Festivals, Karel Och.
I don't remember ever the situation that you have.
Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals eine Situation erlebt zu haben, in der ein legendärer Schauspieler wie Dustin Hoffman einen Film, The Graduate, vorstellt und dann während des gesamten Films bis zum Ende mit dem Rest des Publikums im Saal sitzt. Das ist etwas ganz Besonderes. Das hat sich gestern Abend mit Harvey Keitel wiederholt, der Mean Streets vorgestellt hat und den ganzen Film über geblieben ist. Das ist etwas, das vor allem unser wunderbares Publikum sehr zu schätzen weiß, weil man ja weiß, dass jemand, den man so sehr bewundert, diesen Moment tatsächlich mit einem teilt. Das ist wirklich etwas ganz Unglaubliches und kaum zu fassen, wenn man nicht selbst dabei ist.
Ja, das ist schon beeindruckend, das zu hören, ne? Dass es offenbar ein guter Ort ist für Stars, ne? Die dort gerne sind.
Ja, das hängt teilweise auch damit zusammen, dass ja in Prag unwahrscheinlich viel internationale Produktionen gedreht werden und dann von Prag nach Karlovy Vary, gut, das ist dann wie so ein kleiner Katzensprung. Auch das ist, muss man dazu sagen, gehört natürlich dazu.
Dann schauen wir uns doch mal an, was in diesem Jahr besonders ist bei diesem Filmfestival in Karlovy Vary. Was fällt Ihnen auf?
Also mir ist aufgefallen, dass sich sehr viele Filme mit sozialen Themen beschäftigt haben und zwar Sachen, die im Hier und Heute spielen. Und es gibt zwei Wettbewerbe in Karlovy Vary, einmal den um den Kristallglobus, das ist der bekanntere, aber es gibt auch Proxima für Erstlings- und Zweitlingsfilme. Und da habe ich zwei wirklich sehr schöne Filme gesehen, Domani Interrogo von Umberto Carteni, um eine Englischlehrerin in einer Abschlussklasse voller Machos, Tussis, sozial Schwacher, die sich selbst als Müll bezeichnen, wenn man ihnen das immer so gesagt hat und die trotzdem voller Stolz, Humor und Kraft sind und natürlich auch sehr verletzlich. Und der Film wird sehr schön auch nonlinear erzählt, basiert auf einem Bestseller in Italien. Ich finde diesen Film viel packender und viel näher an den Schülern und an der Lehrerin als beispielsweise der so gelobte Das Lehrerzimmer aus Deutschland. Der zweite Film aus Kroatien, Pity Thieves, da geht es um Rio und Andrea, die von Touristen leben und sie dann noch bestehlen. Und trotzdem wird dieser Film sehr ruhig und facettenreich, fast zurückhaltend erzählt und ist meisterhaft gefilmt. Und das sind beides sehr schöne Porträts, so einer leicht verlorenen Jugend ohne Ideale, die aber gut leben will. Und aus dem Wettbewerb wurde der erste Schweizer Film gezeigt, nämlich A Happy Family von Jan-Erik Mack. Und da geht es fast so um eine Schweizer Ken Loach-Geschichte, um eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern, die viele Jobs hat, in einer prekären Situation lebt und mit dem Jugendamt kämpft, ob sie die Kinder behalten darf.
Was ist denn mit deutschen Filmen in Karlovy Vary?
Das ist eine lange Geschichte. Also es hat in der Vergangenheit immer wieder auch sehr wichtige deutsche Filme gegeben. Ich habe ja auch mein eigenes Jubiläum mit Karlovy Vary. Ich bin vor 30 Jahren das erste Mal dort gewesen. Und ich habe da Filme wie Napola gesehen von Dennis Gansel oder Wege in die Nacht von Andreas Kleinert. Aber in den letzten Jahren fand ich, waren nicht mehr ganz so wichtige deutsche Filme da zu sehen. Auch dazu habe ich Karel Och befragt.
We don't see at let's say A-Class für international film festivals.
Auf internationalen Filmfestivals der A-Klasse sehen wir nicht so viele, insbesondere Erst- oder Zweitfilme, wie wir uns das wünschen würden. Ich denke, Deutschland ist heutzutage extrem stark als Co-Produzent, als Minderheitsproduzent. Aber es gibt auch die Tatsache, dass ausländische Filmemacher deutsche Filme drehen. Und ich möchte hier Nader Saivar erwähnen, den in Deutschland lebenden iranischen Filmemacher, der mit Hijamat einen deutschen Film im Hauptwettbewerb präsentiert. Ich denke, das ist auch eine unvermeidliche und äußerst interessante Folge dessen, was in der Welt vor sich geht. What's going on
in the world. Der Leiter des Filmfestivals in Karlovy Vary. Sie haben es schon erwähnt, Jörg Taschmann, seit 30 Jahren sind Sie dort unterwegs, also können wirklich schon ein bisschen was erzählen, auch wie sich dieses Festival verändert hat in diesen letzten 3 Jahrzehnten. Wenn man das so versucht, ein bisschen auf den Punkt zu bringen, man hört es ja schon, Ihre Begeisterung, aber was ist für Sie der Kern dieses Festivals? Was haben Sie in diesen 30 Jahren gelernt?
Ich habe gelernt, dass man Filme mit dem Publikum wirklich richtig genießen kann. Es macht so viel mehr Spaß. Ich will nur zwei Beispiele nennen. Ich habe Breaking the Waves da zum ersten Mal gesehen. Diesen ganz tollen Film von Lars von Trier, der so, wenn da 1200 Leute mitgehen, dann hast du Gänsehaut. Und das zweite ganz große Erlebnis, was auch länger her liegt, ist Fucking Amal von Modison damals, wo um zwei 14-Jährige, die sich ineinander verknallen und Hand in Hand die Mädchentoilette verlassen. Da hat wirklich der ganze Saal getobt damals. Und das sind wirklich nur so zwei Beispiele. Es gab natürlich auch andere großartige Filme, die ich da habe sehen dürfen. Gerade Komödien kommen immer so gut an. Die Tschechen lieben es zu lachen. Und das deutsche Kino teilweise mit sehr ernsten Filmen brachte sie nicht zum Lachen. Aber es ist eben ein Festival auch für die Jugend. Es ist das größte Kulturereignis in Tschechien. Und die Leute kommen immer noch. Und Karel Och hat mir mal erzählt, na, die Leute, die vor 30 Jahren jugendlich waren, die versuchen jetzt, die Kinder bei den Eltern zu parken, um nach wie vor zu uns nach Karlovy Vary zu fahren.
Also 80 Jahre Filmfestival von Karlovy Vary wird gefeiert, davon waren 30 Jahre auch geprägt durch unseren Kritiker Jörg Taschmann, der das alles beobachten konnte und auch diesmal wieder dabei ist. Herzlichen Dank für diese Einblicke.
Sehr gerne.
Also Übergangslösungen können ja bekanntermaßen sehr beständig sein. Das gilt für viele Bereiche des Lebens, auch für Kulturbauten.
Das Provisorium lebt am längsten. Berühmte Zwischenlösungen.
Wenn Theater oder Museen saniert werden müssen, dann gibt es Ausweichquartiere und die sind dann sehr, sehr lange aktiv und vielleicht beständiger, als man ursprünglich wollte. Und was machen die Kreativen? Die müssen das Beste draus machen. Müssen ja mehr tun, als einfach nur schmollen und abwarten, bis man wieder zurück darf. Theater zum Beispiel. Viele Theaterbauten sind marode. Da muss saniert werden oder muss neu gebaut werden. Das beschäftigt auch viele in Nordrhein-Westfalen, in Köln und in Düsseldorf zum Beispiel. Und über all das wollen wir reden zu Beginn unserer neuen Reihe mit Stefan Keim, der die Theaterszene in Nordrhein-Westfalen ganz besonders gut kennt. Und die ist gerade geprägt, zumindest an wichtigen Orten, von Provisorien. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Also nehmen wir mal Köln zum Beispiel, wo es ja Ausweichspielstätten gibt. Wie hast du die Zeit eigentlich dieser Ausweichspielstätten erlebt?
Ja, die waren ja unfassbar lange. 13 Jahre lang war das Schauspiel Köln zum Beispiel im Ortsteil Mühlheim im Depot. Und ich habe zuerst gedacht, da ich ja aus dem Ruhrgebiet komme, na toll, das super schicke Rheinland kriegt jetzt auch mal mit, wie das ist. In so einer wirklich dreckigen Firma, wo die Straßen auch nicht richtig gemacht sind, wo noch Schienen liegen und so weiter und so fort. Dann da eben auch hinzumüssen, um Theater zu erleben. Und das hat sich dann im Laufe der Zeit sehr aufgeschickt. Also es wurde da ein wilder Garten angelegt. Es war aber wirklich von vornherein in diesen beiden Hallen, die das Kölner Schauspiel da die lange Zeit bespielt hat, eine besondere Atmosphäre. Und das hat mir auch der Theatermacher Nuran David Kalis erzählt.
Es war so ein bisschen ein Ort, in der neue Strömungen und neue Handschriften ausprobiert werden konnten, fernab von den herkömmlichen Produktionsstätten, die man so kannte.
Und ich glaube, was eben auch so wirklich daran reizt, ist, dass man eben auch mit einer anderen Erwartungshaltung da reingeht, weil es eben auch gerade von der Ausstattung von Bühnenbild und so weiter her gar nicht so schick sein kann. Hier ist Abenteuer, hier muss man einen Raum erstmal erobern, hier ist nichts einfach da, weil es da sein muss.
Mag eine schöne Challenge sein für Kreativität und für neue Gestaltungen, aber jetzt mal rein praktisch von den Arbeitsbedingungen, bleibt das trotzdem nicht wirklich ideal, oder?
Ja, das ist wirklich heftig. Ich habe Stefan Bachmann, der ja lange Zeit da Intendant war, inzwischen ja am Wiener Burgtheater, mal gefragt, erinnern Sie sich noch an diese Zeit da in diesem Interim? Und ja, das tut er.
Die Maskenabteilung hatte überhaupt kein fließendes Wasser. Die haben Eimer an den Bühnenrand geschleppt, um dort die Schauspieler abzuschminken. Die Schauspieler selber, und das war ja immer ein Ensemble mit fast 30 SchauspielerInnen, hat sich eine Dusche geteilt. Es gab nur Sammelgarderoben. Es gab einen Gulli tatsächlich in der Halle, wo teilweise das Dreckwasser auch durchgedrückt wurde.
Und hier schneide ich mal diese Erzählung ab, denn das wird noch viel, viel länger. Also jeder, glaube ich, der mal in so einem Interim in der Halle gespielt hat, kann eben auch davon erzählen, dass es von den Arbeitsbedingungen her absolut schlimm ist. Und dann kommt es darauf an, entsteht ein Teamgeist? Kommt es irgendwie wirklich dazu, dass es explodiert? Und das habe ich oft erlebt, vor allen Dingen auch in Dortmund, als da das Ensemble von Kai Voges lange Zeit in einem ehemaligen Verkaufsladen von Borussia Dortmund war, dem Megastore. Das war unglaublich. Da ist zum Beispiel auch diese große Performance entstanden, die Borderline-Prozession, mit der Kai Voges dann ja auch seinen Durchbruch hatte.
Du hast doch von Ortsteilen gesprochen, wo Ausweichspielstätten sind, vielleicht in Ortsteilen, wo es ungewohnt ist, dass dort Theater stattfindet, regulär Theater stattfindet. Köln zum Beispiel in der Keubstraße, die Zusammenarbeit dort mit den Menschen, das ist ja eine migrantisch geprägte Gegend. Wir wissen auch einen Ort, wo einer der Anschläge des NSU stattfand. Und wenn das Schauspiel dann wieder zurückgeht, sage ich mal, an den angestammten Ort, zurück in die Innenstadt, wie groß ist die Gefahr, dass diese Zusammenarbeit dann verloren geht?
Extrem groß, denn das sind Sachen, die müssen einfach weiter gepflegt werden. Und da habe ich eben auch den Nuran David Kalis, der da großartige Projekte gemacht hat. Wirklich das Berührendste an Dokumentartheater habe ich mit Menschen aus der Kolbstraße da in Köln gesehen. Und er sagt Folgendes.
Es ist ein Ort der Begegnung, gerade in dem Kiez, der dort vorhanden ist mit der Kolbstraße, muss es als ein Transformationsort beibehalten werden, in den verschiedene Disziplinen und eine Stadtgesellschaft aufeinander trifft.
Ja, und das ist dann aber auch wiederum das Problem, denn man gewöhnt sich an diese Interimsorte, wenn es da so großartig funktioniert, man will sie gerne behalten. Und in Köln ist das jetzt so, dass im Depot auch weiterhin Theater stattfinden wird. Es wird also eine Heimat der freien Gruppen geben, es soll eine Residenz da sein, auch das Schauspiel arbeitet weiter, aber nicht in diesem ganzen Komplex. Es wird die größte Halle an eine Musical-Produktion vermietet. Das finden manche in Köln schade, weil man ein bisschen davon geträumt hat, ach, wir hätten doch jetzt hier sowas wie einen Kampnagel für das Rheinland machen können, in diesen ja nun erschlossenen Theaterhallen in diesem Depot. Das hat sich die Stadt Köln dann doch nicht getraut und eben auch an einen kommerziellen Anbieter vergeben. Aber vielleicht entwickelt sich da ja auch ein interessantes Miteinander.
Also offenbar hat Köln es zumindest produktiv nutzen können, zu großen Teilen dieser Ausweichspielstätten. Gehen wir mal zur Konkurrenz nach Düsseldorf. Da feiert ja Ende der Woche Wilfried Schulz seinen Abschied nach 10 Jahren Intendanz. Auch er begann ja mit Ausweichspielstätten, konnte man in Düsseldorf es ähnlich nutzen, diese Zeit?
Ja, und das war eine besondere Angelegenheit, denn als Wilfried Schulz nach Düsseldorf kam, da war das Theater wirklich weitgehend von der Stadt entfremdet. Da hat sich kaum jemand interessiert. Und dadurch, dass das Ensemble gezwungen war, dass man jetzt plötzlich im Theaterzelt spielen musste, dadurch entstand eine ganz andere Energie. Und Wilfried Schulz hat sich ja am Samstag in unserem Theatermagazin Rang 1 daran erinnert.
Also wir haben in dieser ersten Phase, diesen ersten 3 Jahren, die wir praktisch durch die Stadt gezogen sind, in Zelten auf der Köhe gespielt haben, auf Probebühnen in Kirchen gespielt haben etc., haben wir einen wahnsinnig großen Öffnungsprozess gemacht und haben gemerkt, wie das Theater auch von diesem Öffnungsprozess profitiert. Und in der zweiten Hälfte der Intendanz, als wir dann wieder im Hause waren, haben wir versucht, diese Erfahrung mitzunehmen.
Und das ist dann manchmal nicht das Einfachste, denn wenn man in dieser Kampfsituation ist, natürlich sehnt man sich wieder nach normalen Arbeitsbedingungen, nach Duschen, vielleicht auch nach einer Kantine und so weiter. Andererseits ist es vielleicht auch etwas, was wir ja heute vom Theater viel mehr wollen, diese Öffnung nach außen, das radikale Kommunizieren. Und vielleicht ist es ja sogar die Aufgabe des Theaters, auch wenn man wieder ein funktionierendes Theater hat, weiterhin die Antennen auszufahren, nach draußen zu gehen und dort für die Leute und mit den Leuten Theater zu machen.
Das schauen wir uns in Zukunft auch weiter an in unserer Reihe über Provisorien und ja, wie man sie am besten nutzen kann. Morgen reden wir mit dem Intendanten des Staatstheaters Augsburg. Auch da gibt es ein Provisorium. André Böcker, darauf freue ich mich schon. Stefan Keim über das, was in Nordrhein-Westfalen dazu beobachten war. Vielen Dank.
Gerne.
Und jetzt besuchen wir einen Putin-kritischen russischen Künstler, der mit kunstvoller KI tatsächlich gegen sein Regime kämpft, wenn auch im Exil. Christina Hamel hat ihn getroffen.
Es ist ein populärer russischer Chanson, bekannt auch aus vielen Filmen. Es dreht sich, es wirbelt die blaue Kugel. Für gewöhnlich ein Lied zum Mitsingen. Der Künstler hat jedoch den Text auf sein Video zugeschnitten. Jetzt sucht nicht mehr ein verliebter Mann nach seiner Angebeteten, sondern jetzt geraten, so heißt es im Text, die Rädchen des Putin-Systems ins Visier. Zu sehen ist eine Galerie russischer Staatsanwälte und Richter. Mal in Roben, mal privat, beim Fischen oder mit Hündchen. Jekaterina Tschepi-Ipa etwa, wie sie da im goldenen Hängerkleidchen ein kokettes Selfie von sich macht. Die Moskauer Staatsanwältin hat gerade für die bekannte Politologin Jekaterina Schulmann in Abwesenheit 1 Jahr und 11 Monate Haft gefordert. Oder die Richterin Jewgenia Nikolaeva, wie sie im Restaurant in der Türkei offensichtlich viel Spaß hat. Nikolaeva hat 5 Mitglieder von Pussy Riot in Abwesenheit zu Haftstrafen von bis zu 13 Jahren verurteilt.
Deine Spur wird nirgendwo verschwinden.
verspricht der Song und erinnert daran, dass sich die blaue Kugel dreht und wirbelt und somit auch diejenigen hinter Gittern landen können, die verbrecherische Strafen verhängen.
Mögen den Rädchen im Getriebe die Sehnen zittern.
Eine ganz unverhohlene Drohung in Wort und Bild. Leitmotiv des Videos ist ein langer blauer Faden, der langsam zum Wollknäuel aufgewickelt oder gestrickt wird, Form erhält. Spott und Hoffnung für Fortgeschrittene. Fertokes KI-generierten Videos werden im Netz für ihre konzeptionelle Sicherheit, ihre bildungssatten Anspielungen und ihre bissige Häme gefeiert. Sie tauchten Ende 2025 als Antikriegspropaganda auf, waren zunächst ein Insider-Phänomen. Inzwischen sind die vielschichtigen Parabeln Kult. Das Video Maslenitsa, es ist das russische Fest zur Austreibung des Winters, auch des politischen Winters, ist auf Facebook über 150.000 Mal aufgerufen worden. Fertoke ist ein Pseudonym, ein literarisch inspiriertes Wortspiel. Die satirische Schriftstellerin Teffi war nach der Oktoberrevolution nach Paris geflohen, wo in russischen Emigrantenkreisen überall ein Kefer in der Luft hing. Was tun? Eine der großen russischen Fragen. Das Pseudonym Fertoke dreht sie um in ein »Tu was«. Bekannt ist, dass ein IT-Spezialist in der Emigration hinter dem Pseudonym steckt. Er platzt regelrecht vor intellektuellem Übermut und Anspielungsfuror. Seine Videos sind Volkserziehung zu Freiheit, Munterkeit und Komplexität. Der Inhalt geht nicht sofort beim ersten Sehen auf. Auf Facebook tragen die User mitunter kollektiv zur Entschlüsselung bei. Рассупонилось красное солнышко, расталдыкнуло милой поличику. In Din Surka, Tag des Murmeltiers, mischt Fertoke Bilder des Petersburger Wirtschaftsforums von Anfang Juni mit Gestalten und Szenen aus dem 19. Jahrhundert. Die Gäste fahren in der Kutsche vor und staunen über Roboter. Rasputin bietet dem ultraorthodoxen Oligarchen und machtvollen Strippenzieher Konstantin Malofejew an einem Messestand Schokoladenkekse an. Eine delikate Parallelisierung. Rasputin sollte ja doch durch vergiftetes Gebäck aus dem Weg geschafft werden. Din Surka spielt auf die Zeitschleife an in dem Film und täglich grüßt das Murmeltier. Der TV-Wetteransager Phil Connors erlebt da immer wieder denselben Tag. So auch die vergangenheitsbesessenen Russen. Das Video endet mit einer Szene, in der Felix Dzerzhinsky, Gründer des russischen Geheimdienstes, ein ordensgeschmücktes Murmeltier auf dem Schoß hält. In Moskau soll das Denkmal für den Checker-Gründer wieder vor der Geheimdienstzentrale aufgestellt werden. Komik als Entlastung vom Falschen, als Kritik des beschädigten Lebens, als Abhilfe und Humor, der das Zeug hat, den dumpfen Ernst der russischen Welt, einer Mischung aus Gemütskitsch und Gewalt, anzubröckeln. Fertoke jedenfalls promptet wahre Teufeliaden. Kluge Selbstbehauptungen in böser Wirklichkeit.
Christine Hamel über künstlerische KI-Videos als Widerstand gegen das Putin-Regime. Hans von Trotha schaut in die Feuilletons des nächsten Tages.
Ein linguistischer Fachbegriff macht gerade mediale Karriere, und zwar als Vorwurf. Das emotionale Aufladen abstrakter Begriffe nennt die Linguistik Framing. Als Diskurstaktik, erklärt Jakob Jatzer in der Süddeutschen, ist der Framing-Vorwurf wirkmächtig, weil die Welt in den vergangenen Jahren verstanden hat, dass man mit Framing das Denken lenken kann. Framing, meint er, sei in Teilen sein eigenes Framing geworden. Wer beklagt, etwas sei geframed, der beklagt wenigstens implizit, dass es sich um eine Form von Manipulation handelt. Wer framed, so hat sich das mindestens unterbewusst im Denken festgesetzt, der verfolgt eine Agenda. Selbst Fakten verlieren so den Anspruch auf Wahrheit. Beobachtet hat er das zuletzt Sonntagabend, als Dunja Hayali aus dem Framen gar nicht rauskam, zumindest in den Augen von Alice, es ist schon wieder geframed, was sie gerade gemacht haben, Weidel, die im Heute-Journal eigentlich zur Interviewpartnerin von Dunja Hayali hätte werden sollen, was sie aber nicht wurde, weil sie jede Frage als geframed geframed hat. Neben der Taktik, Fragen weitestgehend zu ignorieren und stattdessen eigene inhaltliche Punkte zu setzen, erkennt Jakob Biazza ein eher neues Muster, Fakten, Analysen oder Einordnungen als Framing zu bezeichnen und sie mit diesem akademischen Begriff abzuwerten. Dabei erweist es sich, genau besehen, als fast unmöglich, gar nicht zu framen, ist man dem Framen erstmal auf der Spur. Nicht geframed, sondern ganz unmetaphorisch gerahmt, aber dann auf einer anderen Ebene natürlich auch wieder geframed, sind Bilder, wenn sie in Galerien hängen. Okay, nicht alle sind gerahmt und nicht alle sind Kunst. Manche sind nur schlechte Bilder von guten Schauspielern. Dem Phänomen widmet Hubertus Butin in der FAZ eine Analyse, denn immer mehr Hollywood-Stars produzieren sich abseits der Filmleinwand als Hobbymaler. Aufmerksamkeit und Verkaufserfolge seien ihnen sicher, ganz gleich, wie talentfrei ihre Werke sind. Zu denen, deren besondere Talentfreiheit in der FAZ eigens Erwähnung finden, gehört Johnny Depp. Der gestaltet Siebdrucke mit Promi-Porträts im Stil der Pop-Art, die man nur als belanglos bezeichnen kann. Depp benutze Kunst, um, Zitat, seine Gefühle auszudrücken. Dabei findet der FAZ-Kritiker, die Arbeiten sehen aus, als wären sie von einem aalglatten Grafikdesigner für billige Hotelzimmer entwickelt worden. Die schlimmsten Auswüchse pseudokünstlerischer Ambitionen erkennt der Kunstkritiker aber bei Adrien Brody. Dabei fühle der sich als Künstler sehr gesegnet. Doch Kunstkritiker übergießen seine naiven Bilder mit Spott und Häme. Zitat Art News, die Bilder seien grauenhaft und etwa so subtil wie ein Vorschlaghammer. Trotzdem zahlt ein Käufer für eines der Werke $425.000. Aber, fragt der FAZ-Autor zaghaft, gibt es nicht wenigstens ein paar Kinohelden, die auch als bildende Künstler etwas können? Zwei fallen ihm ein. Zum einen Dennis Hopper. Der war in den 60er Jahren ein brillanter Fotograf und Teil der kalifornischen Kunstszene. Und dann, nicht zu übersehen, sei noch ein weiterer Hollywood-Superstar, Miss Piggy aus der Muppet Show. Schon in der ersten Staffel 1976 sieht man sie vor einer Leinwand sitzen und ein Selbstporträt malen. Im Jahr 2015 erhielt die glamouröse Schweinedame im Brooklyn Museum in New York den feministischen Sackler Center First Award für ihre Kunst. Trotz mehrerer Schreiben der FAZ, beklagt der Kritiker, fand die Diva bedauerlicherweise keine Zeit, um die Frage zu beantworten, ob Malerei neben dem Schauspiel und Gesang auch heute noch ihre große Leidenschaft ist. Dabei wäre das durchaus interessant gewesen, auch mit Blick auf eine Hitliste, auf der sie sich nicht befindet und der sich das Weltfeuilleton widmet. Eine Liste, die einen immanenten Widerspruch in sich trägt, hebt sie doch das Vergessen hervor, während sie gleichzeitig das Erinnern einfordert. 10 vergessene Debütalben, die man kennen muss. So viel sei verraten, die Skala reicht von David Bowie über ABBA und Kraftwerk bis Eminem. Und noch so viel, nicht nur Miss Piggy, auch Adrien Brody ist nicht dabei.
Hans von Trotha aus den Feuilletons vom 7. Juli. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Jede Nacht im Radio und immer als Podcast.